Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.
Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wir sind Zeugen oder wir sind hineingenommen in ein Gespräch, ein ganz zartes Gespräch zwischen dem allmächtigen Gott und Schöpfer allen Lebens und einem jungen Mann aus einem völlig unbedeutenden Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und es ist ein zartes Gespräch. Gott hat eine Aufgabe für diesen Jeremia, vielleicht 20 Jahre alt, und er serviert sie ihm erstmal. Und Jeremia kann antworten darauf. Er muss nicht einfach nur funktionieren, sondern er entgegnet: Ah, ich bin leider viel zu jung dafür. Er hat so seine Bedenken. Und das ist nachvollziehbar. Und dann nimmt Gott das auf und redet mit ihm darüber. Und geht seinen Weg mit ihm und nimmt ihn an die Hand. Ich finde, es ist großartig. Und zu sehen, wie Gott hier diesem Jeremia so begegnet, wie er das braucht, um mit Gott auf den Weg zu kommen. Der erste Punkt: Gott macht erstmal deutlich: Jeremia, ich kenne dich. Du wusstest das vielleicht noch nicht, aber ich kenne dich durch und durch. Und so startet Vers 5: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Wenn das auf Hebräisch gesagt wird, dann ist das: Ich kannte dich in der Vergangenheit. Also ich kenne deine Storys, ich kenne deine Vergangenheit und was da alles toll gelaufen ist, nicht so toll gelaufen ist oder mittelmäßig. Ich kenne dein Jetzt, wie du im Moment gerade davor bist, und ich kenne auch deine Zukunft. Zeit im Hebräischen, hier in dieser Situation, das ist ganz weit. Und ich finde, ich kann mir vorstellen, dass das zwar auch Jeremia ein bisschen Angst macht, aber es hüllt ihn im Grunde genommen ein. Und es gibt ihm ein Gefühl: Du bist gesehen. Jeremia, ich kenne dich, ich habe dich gesehen. Und das ist etwas, was für Jeremia nicht normal ist. Wie gesagt, kleines, unbedeutendes Dorf, sein Vater ist irgendwie Pastor sozusagen dort in diesem kleinen Dorf, und ja, Jeremia ist, glaube ich, relativ oft übersehen worden. Hat ihm jemals irgendwer zugehört? Vielleicht schon, aber er ist nicht so der, der in die Zeitung kommen würde. Um ihn herum ist sein Leben eigentlich sehr klein. Und er fühlt sich, kann ich mir vorstellen, auch klein. Selbstbewusstsein von 1 bis 10, vielleicht irgendwie so, steht jetzt nicht in der Bibel, aber ich sag mal eine 3. Du kannst dir das ja nochmal studieren und vielleicht hast du eine andere Idee. Ich sag mal eine 3. Alles klein, und dann spricht Gott ihn an. Ganz groß. Puh, das muss Jeremia erstmal verdauen. Das ist so ungefähr irgendwie etwas mehr als 600 Jahre, bevor Jesus gekommen ist. Und wer im Alten Testament ein bisschen zu Hause ist, im Ersten Testament, da gibt es ja diesen Propheten Jeremia. Das ist übrigens das längste Buch in der ganzen Bibel. Das, was von ihm so kommt, was aufgeschrieben ist. Etwa 100 Jahre davor gab es einen anderen Propheten, Jesaja hieß er. Und liebe Leute, das war das Gegenteil. Der Jesaja war einer der obersten 10.000. Der ist in Düsternbrook geboren, und beim Abitur haben sie ihm noch so einen Buchpreis für die beste Leistung im intellektuellen Bereich gegeben. Der hatte schon 10 Angebote, bei Firmen anzufangen für ein duales Studium, bevor der überhaupt nur Ja gesagt hat. Der wusste nicht, wo er hingehen sollte, vor lauter Angeboten. Der wurde immer gesehen. Jeremia wurde nie gesehen. Und Gott sagt, ich kenne dich, ich sehe dich zu diesem Jeremia, weil Gott auch weiß, du wirst eine Botschaft sagen und sie werden dich nicht sehen wollen. Sie werden dich nicht hören wollen. Also das, was hier auf Jeremia wartet, ist auch so, dass er nicht gefeiert werden wird. Ihm wird nicht mal zugehört. Am Ende gipfelt das sogar darin, dass das, was Jeremia sagt und aufgeschrieben hat, dem großen König, dass der das sich vorlesen lässt von Jeremia genüsslich, dann lässt er das Stück abschneiden und verbrennt es. Jeremia ist der Ungehörte, der Übersehene in seinem Leben. Und das macht Gott als erstes. Ich kenne dich. Wenn dein ganzes Leben sich so anfühlt, als ob Gott Leute dir nicht zuhören würden. Ich kenne dich. Ich sehe dich. Ich höre dich. Nochmal zurück zu Jesaja, 100 Jahre vorher. Dem begegnet die Berufungsgeschichte, das ist die Berufungsgeschichte von Jeremia, die wir hier hören. Aber Jesaja hat auch eine Berufungsgeschichte, die aufgeschrieben ist im 6. Kapitel von Jesaja. Und das ist ganz anders. Gott kommt nicht fein und seelsorgerlich, um Jesaja zu gewinnen, so wie er das bei Jeremia macht, sondern boom, da sind die Engel und das ist alles ganz groß. Und zum ersten Mal in seinem Leben wahrscheinlich geht es Jesaja so, dass er sich ganz klein fühlt. Dass er auf die Knie geht, voller Ehrfurcht. Die Größe Gottes spürt er und ich glaube, für Jesaja ist das wichtig, dass der am Ende nicht weiß, naja, ich habe die Botschaften Gottes überbracht, klar, ich habe das souverän gemacht, ich bin eloquent und sich sagt so, das habe ich gut gemacht. Der braucht eine andere Ansprache Gottes. Jeremia wiederum braucht auch eine andere Ansprache Gottes. Wieso reite ich da so drauf rum? Man könnte doch eigentlich sagen, also Prophetenamt. So ein Sprachrohr Gottes sein, was hat das denn mit Persönlichkeit zu tun? Das Wichtigste ist doch, dass die Worte Gottes darüber kommen und gesagt werden. Erstaunlich. Gott nimmt die Persönlichkeit eines Propheten oder einer Prophetin offenbar absolut mit in seine Botschaft. Das ist Teil davon. Es gibt Christen, und in der Kirchengeschichte hat es das immer gegeben, so, die gesagt haben, so, nee, wir müssen uns reinigen. Heiligkeit, das bedeutet, so ein steriles Rohr sozusagen zu sein, durch das Gott dann hindurchkommt. Und je heiliger jemand geworden ist, umso unverfälschter, umso reiner kann Gott durch diesen Menschen hindurch sprechen. Und dann krempeln alle die Ärmel hoch und sagen, ja, das will ich und ich will ein guter Christ, eine gute Christin sein, damit Gott durch mich sprechen kann. Jesus sagt mal zu diesem Haufen von 12 Losern im Grunde genommen, wer euch hört, der hört mich. Zu 12 unreifen, egoistischen und noch auf dem Weg befindlichen Christen. Wer euch hört, der hört mich. Gott mag das Menschliche. Das ist nicht göttlich, das weiß Gott auch. Wir sind nicht göttlich. Aber das Menschliche, das ist gerade Gottes Ding. Es sind seine Geschöpfe, wir sind seine Geschöpfe. Jeremia, Jesaja, du und ich, wir sind seine Geschöpfe. Gebilde seiner Hand. Das ist auch eine Ehre, das ist auch ein Respekt, den Gott hier nutzt und den er möchte. Du musst dich für ihn nicht erst perfektionieren, steril machen, damit er durch dich hindurch sprechen kann oder wirken kann oder irgendwas von seinem Licht an deine Mitmenschen weitergeben kann. Sondern an Jeremia sehen wir, stell dich in seinen Dienst, so wie du bist. Und dann guck mal, was Gott mit dir macht und dich bewegt. Das ist der Weg, wie Gott zu uns Menschen kommt. Luther nennt das mal Priestertum aller Gläubigen. Und damit, finde ich, ist die Herausforderung verbunden. Glaubst du, dass du mit deiner Art, mit deiner Persönlichkeit, mit der du vielleicht zufrieden bist, nicht zufrieden bist oder so mal so, mal so, glaubst du, dass du mit deiner Art von Persönlichkeit für Gott genau richtig bist? um dich zu benutzen, gebrauchen, um durch dich hindurch sein Licht in diese Welt leuchten zu lassen. Glaubst du das? Im Ersten Testament einige wenige und ganz viel Gott. Mose zum Beispiel. Seit Pfingsten ganz viel Heiliger Geist auf ganz vielen. Es ist der Leib, ist die Gemeinde, es sind die vielen, durch die Gott wirkt. Da hat sich was verändert. Gott ruht auf den vielen seiner Gemeinde weltweit. Den Mittelmäßigen, den Verkrümmten, den Verpeilten, den Verletzten und so weiter und so fort. Die hat Gott gewählt, um durch sie zu sprechen, sich zu zeigen. Kleine Randbemerkung, ich finde das witzig und das freut mich irgendwie sehr. Wenn Leute in die Gemeinde kommen und man dann so hört, Mensch, und wie war's und so, und dann sagen die, oh, super. Also nicht alle, aber einige sagen, das war super. Was war denn super? Und dann denkst du natürlich als Pastor so, und dann sagen sie, ja, also die Predigten der Pastoren, also die sind schon umwerfend. Dafür würde ich von München hierher fahren. Das sagt eigentlich nie jemand. Die sind okay, also das ist gut so. Aber die Leute sagen als erstes, das Ganze. Es ist das Ganze. Es fängt an mit der Begrüßung, dem Gastfreundschaftsteam, deine Nachbarin, dein Nachbar in der Bank. Es sind die, die hier vorne sprechen, es sind die, die hier vorne singen, es sind die, die das organisieren. Darauf ruht das Faszinierende. Darauf ruht Heiliger Geist. So, jetzt kommen wir wieder zu Jesaja. Er darf was sagen. Und Gott nimmt das ganz fein auf. Jesaja sagt, ich bin zu jung. Jeremia, Entschuldigung, danke. Lars, schön, dass du da bist. Dann klappt das jedenfalls auch gleich viel besser. Wir haben dich vermisst. Das mal so nebenbei. Aber ich bin zu jung, sagt Jeremia. Er hat so seine Abers und die sind auch berechtigt. Schließlich ist er wirklich jung und er hat eine ganz blöde Botschaft, die auf taube Ohren stößen wird. Das weiß Gott schon. Er ist also wirklich vielleicht der Typ mit dem schlechtesten Job in der gesamten Bibel, schätze ich mal. Und Gott hat ein Herz für ihn. Gott geht mit seinen Abers um. Wenn du Abers hast, klar, die kannst du für dich behalten und sie immer so als Entschuldigung nutzen. Du kannst es aber machen, wie Jeremia es sie Gott sagen. Ist bloß dann Abers um von Jeremia. Und mir ist da was eingefallen. Diese Woche hier in unserer Kirche, eine Woche lang, 85 junge Leute, Sommerfreizeit. Ich habe gesagt zu Christoph, ich habe es nicht gesagt, ich wollte niemanden entmutigen. Ich habe so gedacht, das kann nicht gehen, das kann nicht funktionieren. Ihr wollt Gemeinschaft machen, aber wie soll das mit Corona gehen? Normal fährt man nach Dänemark, man übernachtet miteinander, da kommt so viel Dynamik auf. Diese ganze Power, die so da ist, wenn 85 junge Leute 11 Tage zusammenleben, eine WG haben sozusagen über 11 Tage. Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich das aber nicht gesagt, aber ich hatte meine Abers. Und ich habe gedacht, das floppt. Das wird nicht gehen. Ich bitte jetzt mal Marie und Mareike nach vorne zu kommen, die hier jetzt diese Woche erlebt haben. Ich glaube, Gott hat eure Abers auch gesehen. Trotz Corona, dieses tiefe Gefühl, was vielleicht auch der eine oder die andere von uns hat, geht denn Gottesreich trotz Corona eigentlich? Geht denn überhaupt Gemeinde trotz Corona? Ihr habt nicht in den Sack gehauen, habt nicht gesagt, wir lassen das alles ausfallen, sondern ihr habt euch hier von morgens bis abends 7 Tage lang getroffen. War Gott da? Wie habt ihr das erlebt? Mareike, das Mikro ist für dich. Du bist Mitarbeiterin gewesen.
Genau. Ich muss sagen, mir waren genau die gleichen Fragen am Anfang da. Wie kann das funktionieren? Schaffen wir das? Wie ist das mit den Abständen? Die Jugendlichen haben sich doch auch länger nicht gesehen. Die haben doch auch Bock aufeinander. Die haben Bock auf viel Gemeinschaft mit unterschiedlichen Leuten. Wie wird das gehen? Und die erste Antwort ist pragmatisch. Durch ein gutes Konzept. Die Jugendfreizeit war so aufgebaut, dass es unterschiedliche Kleingruppen gab. und die Kleingruppen untereinander viel Gemeinschaft haben konnten, weil sie dann immer mit den gleichen Leuten zu tun hatte. Und die durften aber untereinander nicht in Kontakt kommen und immer miteinander Abstand halten. Das war das Erste. Es braucht ein gutes Konzept und es braucht Jugendliche, die Bock haben auf Gemeinschaft und deshalb sich auch an die Regeln halten können. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das war für mich so, boah, krass. Die Jugendlichen wollen so viel Gemeinschaft und die lechzen danach, wirklich miteinander was zu machen und sind deshalb bereit, auch Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Das Zweite aber war für mich persönlich, inhaltlich ging es sehr viel um ganz viele unterschiedliche Themen vom Glauben. Es ging um Gott, es ging um Jesus, es ging um den Heiligen Geist, es ging um die Bibel und so weiter. Und das wurde in den Kleingruppen erarbeitet. Und für mich war das so, okay, ich bin 24 Jahre alt, ich bin ziemlich jung, wie kann ich den Jugendlichen denn was über den Glauben erzählen, wo ich doch selbst noch so viele Fragen habe? Wie ist das möglich? Und da dann herauszufinden, es ist möglich, weil wir alle an einem Strang ziehen. Und wenn ich nicht die Antworten habe, dann kann vielleicht jemand anders aus dem Team was sagen und von seiner Erfahrung berichten. Und ich muss nicht alle Antworten haben, sondern ich bin gemeinsam auf der Suche mit den Jugendlichen. Und das, was wir dann am Ende mit Gott erleben konnten, war so viel größer als das, was ich am Anfang mir erhoffen konnte und wo ich selbst meine Zweifel hatte. Und wir hatten am Ende, am letzten Freizeitabend hatten wir solche Karten. Da steht drauf, Turnkey-Style, unsere Freizeit, und da ist so ein Leuchtstern drauf. Und da konnten die Jugendlichen von ihren Sternstunden erzählen. Und es ging darum, zu erzählen, was sie in dieser Freizeitwoche besonders genossen haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und da haben ganz viele Jugendliche sich so eine Karte genommen, sind aufgestanden und nach vorne gegangen und haben erzählt, was sie bewegt hat über diese Woche. Und haben von ihrer Sternstunde berichtet. Und da kam ganz viel, die Musik hat mich bewegt. Auch wenn wir nicht mitsingen konnten, der Text hat zu mir geredet. Die Predigt hat zu mir gesprochen, auch wenn es keine ausgebildeten Theologen waren, sondern Leute, die noch nie in ihrem Leben vorher gepredigt haben. Das hat mich berührt. Oder die Zeit in den Kleingruppen. Oder wir sind alle zusammen Obst pflücken gefahren und dann wurden wir pitschnass im Regen und kamen eigentlich nur noch tropfend zurück in die Kirche. Das war meine Sternschnuppe und dass das halt möglich ist. Und hätten wir auf diese ganzen Abers gehört, dann wären all diese Sternstunden am Ende nicht entstanden. Und das wäre schon ziemlich schade gewesen, hätten wir uns von den ganzen Abers aufhalten lassen.
Danke, Mareike. Jetzt wollen wir noch Marie hören. Marie, du bist ja schon auf etlichen Freizeiten mit gewesen, und also da, wo man dann auch übernachtet und so weiter. Hast du gedacht, fahre ich da überhaupt mit? Hast du das in Zweifel gezogen, als klar war, dass das so nicht möglich ist?
Ich hatte Zweifel, ja, aber ich hatte so richtig Lust auf die Gemeinschaft und war richtig motiviert, weil ich halt auch Leute wiedersehen konnte, so, die ich sonst wirklich nur in Lightships oder halt bei den Freizeiten wiedersehe. Deswegen hat mich das total motiviert, da wieder hinzufahren. Aber natürlich waren Abers da und ich hatte Zweifel, wie es wird, ohne mitzusingen oder mit den Abständen und so. Aber Gott war trotzdem bei mir, weil wir in der Gemeinschaft und vor allen Dingen auch in den Kleingruppen so mit Gott oder über Gott geredet haben. Und dann hat Gott sozusagen auch durch die Gemeinschaft gewirkt und hat mit uns geredet. Und das war einfach die Gemeinschaft, die sozusagen gesprochen hat. Und Gott hat durch die Gemeinschaft gesprochen und das war einfach sehr schön.
Vielen Dank euch beiden. Prima. Wer das ein bisschen näher nachlesen will, Kirchenkreis Altholstein, der Haus- und Hofreporter unseres Kirchenkreises, Herr Schindler, der ist da gewesen, hat Interviews gemacht und so. Ihr könnt das Altholsteiner Nachrichten, könnt ihr im Internet finden. Ganz toller Bericht von dieser Freizeit. An der Stelle, ich finde das stark. Ihr habt es gewagt und Gott hat sich dazugestellt, trotz der Abers. Jeremia erlebt es auch so. Und ich finde, das macht mir Mut, es auch zu tun, meine Abers da auch zu überwinden. An der Stelle nochmal so was, was ich aus den letzten Wochen so ein bisschen mitgenommen habe. Es gibt Christen, die super gut mit Corona klarkommen, die einfach super glücklich sind, nicht so viel Gemeinschaft, nicht so viele Leute und mehr so meditativ alles. Und ich weiß nicht, oder die sagen, das ist jetzt halt ein Gericht und Gott will jetzt hier irgendetwas tun. Also man versucht es auch theologisch irgendwo zu begründen. Und Ich möchte das jetzt mal so sagen. Ich habe darauf keine Lust mehr, das mir anhören zu müssen, wo die großen Chancen sind von Corona. Das mag sein. Das ist auch so, dass es für einige eine Hilfe ist, vielleicht dieses zur Ruhe kommen und so. Aber als Geschwister untereinander, ich wünsche mir von euch, die ihr das so sehen könnt, dass ihr seht, dass es Geschwister gibt unter euch, die brauchen nicht eure Tipps. Die brauchen nicht, ach, wie toll doch Corona ist. Sondern, wenn du Kinder hast und das funktioniert alles nicht mehr mit der Schule oder mit dem Kindergarten, mit der Kinderbetreuung, dann brauchen die nicht Christen, die glänzen und sagen, hey, Corona, Gott will groß noch was mit dir tun. Denn dann fühlst du dich richtig schlecht. Dann hast du nicht nur mit Corona zu kämpfen, sondern fühlst dich noch als ein Christ, der es irgendwie nicht drauf hat, so die großen Segnungen Gottes in dieser Corona-Zeit für sich zu ergreifen. Und dieses Indianersprichwort, geh mal einen Tag in den Mokassins eines anderen, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und das wünsche ich mir so für das seelsorgerliche Miteinander in Gottes Leib in dieser Corona-Zeit. Ne? Die haben es nicht einfach gehabt und die mussten dieses Konzept machen, die mussten auf vieles verzichten hier in der Jugendfreizeit, aber sie sind trotzdem gegangen. Und Gott ist da gewesen, aber sie sind nicht triumphal und ja Gott, endlich müssen wir nicht mehr nach Dänemark fahren oder so. Und ja, also wenn es dir gut geht, dann toll, dass du stark bist, dann hilf mit deiner Stärke den vielen, die kämpfen jetzt um ihre Beziehung mit Gott, weil so viele Zugänge nicht mehr so möglich sind. Und wenn du dich schlecht fühlst, weil dein Glaubensleben gefühlt irgendwie nicht so glänzt, dann möchte ich dir sagen, das ist, glaube ich, normal in einer Krise. Da bist du nicht komisch. Und lass dir dann nicht von anderen, die kein Problem damit haben, noch sagen, dass du dich mal ein bisschen an Riemen reißen sollst. Aber ich möchte dich schon herausfordern, wie die Jugendfreizeit. Trotz der Abers kann es vielleicht einen Weg geben, da hindurch. Und lass uns darin stärken und Kraft gewinnen. Ich glaube, ihr habt das auch nur geschafft als Jugendfreizeit, weil nicht einer alles gemacht hat, sondern weil ihr es als Gemeinschaft gemacht habt. So, dazu mal kleiner Exkurs. Jetzt kommen wir zum Rest der Predigt. Ich mache den auch ganz kurz, hitzefrei, hatte ich gesagt, Andreas, gestern bräuchten wir ein bisschen. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Also, Schluss der Predigt. Gott sagt, du bist berufen, Jeremia. Du bist berufen und tu es. Und berufen zu sein. Viele Christen haben so ein Gefühl von, jetzt brauche ich mal dieses eine Bild mit dem einen Weg. Wenn ich eine Berufung habe, wenn mir das klar ist, dann ist das so wie dieser Weg hier. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, das ist links und rechts sind so Salzwiesen, aber es gibt diesen einen geraden Weg. Das ist, wenn ich berufen bin von Gott, wenn ich diese Berufung erkannt habe, dann sieht mein Leben so aus. Und ich muss nur darauf achten, dass ich nicht vom Weg abkomme, links oder rechts gehe, dann kriege ich nasse Füße in der Salzwiese. Ich muss nur gucken, dass ich immer alles richtig mache dort auf diesem Weg. Viele haben so ein Bild von Berufung. Israel in der Wüste klappt überhaupt so nicht. Aber Gott ist dabei. Das Komische ist sogar, wenn ich das Konzept von Berufung habe, brauche ich Gott nur punktuell. Bin ich eigentlich ein total unabhängiger Mensch von Gott, außer an gewissen Punkten. Nämlich da, wo ich den Weg zum ersten Mal betrete und wenn eine Abzweigung ist, dann muss Gott wieder kommen. Ansonsten mache ich das alles. Ansonsten bin ich derjenige, der gerade diesen Weg geht. Korrekt und gut. Das haben wir uns irgendwie so als Konzept mal so entwickelt als Menschen, aber die Bibel sieht das total anders. Die Bibel sagt, ich gebe dir ein gutes Land. Und jetzt brauche ich mal das andere Bild. Zum Beispiel Josua 2. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Berufen zu diesem Land. Berufen zu gehen in dieses Land. Ob du die Berge nimmst, weil du Fähigkeiten hast, in den Bergen zu klettern. Ob du den See nimmst, ob du die Ebene nimmst oder was auch immer. Eins ist klar, Gott geht mit dir. Nimm ein das gute Land. Oder ein Psalmist drückt das einmal so aus. Gott hat deine Füße auf weiten Raum gestellt. Und das Entscheidende ist, berufen das einzunehmen, berufen, Wege zu gehen. Und Jesus ist an deiner Seite. Und links, rechts, er ist da. Berufen, deine Füße auf diesen weiten Raum zu stellen. Dazu möchte Gott uns ermutigen. Amen.